Ich kann mir ganz gut vorstellen, wie das damals nach diesem Gleichnis zuging auf dem Dorfplatz, wo sich die Leute dann nachher noch unterhalten haben über das, was sie von Jesus dort gehört hatten. Hast du gehört, was der gesagt hat? Der hat doch keine Ahnung, wie es in der Arbeitswelt läuft, dieser Wanderprediger. Der soll erst mal merken, was körperliche Arbeit ist. Dann wird er nicht mehr so daherreden. Die von der Kirche arbeiten ja ohnehin nicht richtig. Und wo kommen wir denn dahin, sagt der Nächste, wenn plötzlich nicht mehr Lohn nach Leistung bezahlt wird? Wer will dann überhaupt noch arbeiten? Können ja nicht alle Beamten sein. Entschuldigung, ich bin selber einer. Außerdem sagt der Nächste, das ist schlichtweg ungerecht. Wer fast nichts arbeitet, sollte eben auch fast nichts bekommen. Moment mal, sagt wieder ein anderer, Jesus wird sich in der Arbeitswelt schon auskennen. Hast du nicht gehört, er ist der Sohn von einem Zimmermann aus Nazareth. Und die werden es dort halten wie alle Zimmerleute. Die schreiben auf Rapport, die müssen doch genau belegen, wann sie wie viel gearbeitet haben. Daraus entsteht eine Rechnung. Aber ungerecht ist das Gleichnis trotzdem, meint ein anderer. So kann man keinen Staat machen, so funktioniert unser System nicht. Und recht hat er. Recht hat er. Mit dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg kann man keinen Staat machen, keinen Betrieb führen. Da sind sich ausnahmsweise auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer einig. Ein Lohnsystem hängt von der Leistung ab. So funktioniert es. Aber wie ist das eigentlich mit dem Himmelreich? Sagt Jesus nicht am Anfang des Gleichnisses, es ist beim Himmelreich so wie bei diesen Arbeitern? Und so viel ist klar, wenn Jesus vom Himmelreich spricht, dann meint er nicht nur die Ewigkeit, die uns dann irgendwann erreicht, sondern das Himmelreich ist Gottes Herrschaft, seine Sicht auf unser Leben. Es ist eine auf jetzt schon verborgene Weise gültige Lebensdimension, die uns eine besondere Würde verleiht. Christen sind schon jetzt Bürger des Himmels, so hat es Paulus einmal ausgedrückt. Es gibt da etwas, was schon jetzt in unseren konkreten Alltag hineinstrahlen soll. Und für diese Lebensdimension scheint tatsächlich ein Prinzip zu gelten, das so anders ist als die üblichen Prinzipien der Arbeitswelt. Jedem das Seine, heißt es dort. Jeder bekommt das, was er verdient. Aber im Gleichnis heißt es, jedem das Meine, so sagt der Weinbergbesitzer. Jeder soll das von mir bekommen, was ich ihm geben möchte, ob es den anderen passt oder nicht. Keiner der Tagelöhner ist unterbezahlt am Ende. Jeder bekommt seinen Denar, das, was man braucht als Lebensunterhalt für die Familie, ein typischer Tageslohn. Keiner bekommt zu wenig, nur ein paar, oder genauer gesagt die meisten, bekommen zu viel im Vergleich zu ihrer Arbeitsleistung. Sie bekommen zu viel, wenn man das Ganze vom Lohn her betrachtet, und sie bekommen genau das Richtige, wenn man es von der Person her betrachtet. Am Abend muss jedenfalls keiner mit gesenktem Kopf nach Hause gehen, weil seine Taschen leer sind. Und das ist die Botschaft. Gott sieht uns als Person und nicht nur als Lohnarbeiter. Aber wie wirkt sich das denn jetzt aus auf den Alltag? Welchen Effekt hat das auf unsere Haltung? Auch auf unseren Umgang miteinander, mit uns selbst auch den Umgang. Ich möchte das an 4 Konkretionen deutlich machen. Die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg kann ich selber gar nicht mehr lesen, ohne an einen speziellen Gottesdienst zu denken, der auch in einem Zelt stattgefunden hat. Das war vor einigen Jahren bei einem Jubiläumsfest der Bruderhausdiakonie, die früher noch Gustav-Werner-Stiftung hieß. Und dort versammelten sich gemeinsam Menschen mit Behinderung, die dort seit Jahren tätig sind, und Menschen, die in mittlerweile diesen Industriebetrieb, nämlich eine Papierfabrik im Ernsttal, leiteten und gestalteten. Leute mit Schlips und Kragen, die als auch internationale Manager tätig waren. Und wir feierten gemeinsam Jubiläumsgottesdienst der Bruderhausdiakonie. Und ich spielte mit den behinderten Menschen das Gleichnis vor und sie hätten das sehen sollen, wie die dann dort standen mit Arbeitshandschuhen und Helm, mit Schaufel und Hacke. Wir hatten also nicht den Weinberg, sondern eher eine Großbaustelle als Szenario verwendet. Und dann hätten sie es wahrnehmen müssen, wie diese etwa 10 geistig behinderten Männer und Frauen sich gefreut haben im Gleichnisspiel, als der Verwalter zu ihnen kam und sie auf seine Baustelle nacheinander engagierte. Einer nach dem anderen wurde gerufen, keiner blieb am Schluss dort stehen, keiner blieb übrig. Und dann jener Moment, wo sie parallel zur Erzählung im Gleichnis in der Reihe dastanden und jeder aus einem Lederbeutel eine Goldmünze bekam. Jeder die gleiche. Es waren übrigens ganz leckere Goldmünzen mit Schokolade innen drin. Und es hätte eigentlich bei diesem Gleichnis keine Auslegung mehr gebraucht, dort in dem Festzelt. Denn dort saß niemand, der nicht innerlich berührt war und den eigentlichen Sinn des Gleichnisses sehr unmittelbar erfahren hat. Es geht hier um nicht weniger als um die Würde des Menschen. Also nicht nur wie sonst überall um seine Leistungsfähigkeit. Es geht um die menschliche Würde. Und zweitens, es geht durchaus auch um Gerechtigkeit. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, das ich zufällig führen durfte mit dem Autor einer Veröffentlichung anlässlich eines Jahrestages, Weltjahrestages Kinder haben Rechte. Es ging da um internationale Solidarität, um Hilfsaktionen für Kinder aus der sogenannten Dritten Welt. Und der Verfasser war ein bewusster Christ, und er erwähnte im Gespräch seltsamerweise gerade diese Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Und er sagte, Gottes Gerechtigkeit überbietet unseren menschlichen Begriff von Gerechtigkeit nochmal. Wie viel wäre bei uns schon gewonnen, wenn wir wenigstens ein klares, lineares System hätten, dass jeder, der die gleiche Arbeit leistet, auch den gleichen Lohn bekommt. Wir tun uns ja in Deutschland schon schwer mit Männern und Frauen an der Stelle. Aber wie ist das überhaupt im internationalen Vergleich? Wie ist das mit Leuten, die hier zum Beispiel bei Naturana einst saßen und dann einfach irgendwann zu teuer wurden, weil es woanders so viel billiger war, diese Produkte zu nähen? Und keiner hat einen Vorwurf gegenüber denen, die die Verantwortung für die Firma hatten, weil sie sagten, wir können so nicht mehr weitermachen in diesem internationalen Vergleichssystem. Was hieße es, wenn Gerechtigkeit allein schon dieses Lineare in sich hätten? Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Mehr Arbeit, mehr Lohn. Weniger Arbeit, wie zum Beispiel mancher, der in der Börse als Fondsmanager arbeitet und Millionen verdient, ohne einen Finger krumm zu machen. Und andere, was ist mit denen, die irgendwo buchstäblich in Arbeitslagern hausen, wo sie die ganze Woche über unter lausigen Bedingungen leben müssen, um dann in ein Bergwerk oder was auch immer hinabzufahren, um dort ein bisschen Lohn für ihre Familie zusammenzuklauben, die sie mit dem letzten Rest ihrer Kräfte am Wochenende nach Hause bringen. Und da muss man gar nicht so weit in die dritte Welt schauen, das gibt es auch hier bei uns. Gottes Gerechtigkeit würde allein schon da beginnen. Aber im Gleichnis geht es noch einen Schritt weiter. Da wird Gerechtigkeit überboten durch Großzügigkeit. Er überbietet unser Maß nochmal. Und lassen Sie uns das mitnehmen, wenn wir uns ausmalen, wie es dann mal sein wird, wenn sich Gott einst durchsetzen wird. An seinem Tag, am sogenannten Tag des Herrn und ein neuer Morgen aufzieht. Was wird es sein, wenn nicht nur in Gomeringen, sondern auch in den Slumgebieten von Afrika und Südamerika, in den menschenverachtenden Fabriken Asiens und in jenen unzähligen Hinterhöfen, wo immer noch Kinder weder spielen noch lernen dürfen, sondern zu schwerer Arbeit herangezogen werden. Wenn sich Gottes Gerechtigkeit dort einst durchsetzen wird, sie überbietet nochmal alles, was wir an irdischer Gerechtigkeit hinbekommen. Und das Dritte, es geht in diesem Gleichnis um ein versöhntes Leben. Hand aufs Herz. Die Arbeiter, die am Abend verschwitzt dastehen und sich über die anderen ärgern, die kann ich sehr gut verstehen. Es wurmt einen ja auch gewaltig, wenn man sich abrackert und andere bekommen ihren Lebensunterhalt fast geschenkt. Und wir leben gerade in einer Situation, wo dieser Sozialneid eine ungeheure Rolle spielt. Menschen, die jahrelang in ein Sozialsystem eingezahlt haben und am Ende nicht wesentlich mehr bekommen oder vielleicht sogar gar nicht mehr als andere, die zugewandert sind. Und es ärgert einen auch, wenn man sich selber irgendwo in der Kirche oder in der Flüchtlingshilfe oder wo auch immer engagiert und scheinbar nichts davon hat. Ich erinnere mich noch an einen Jugendlichen, der sagte, vom Ehrenamt kann ich mir nichts kaufen. Ja, es wurmt einen, auch wenn man selbst versucht, ehrlich und korrekt zu sein. Und man dann andere sieht, wie die ganz gut damit leben können, wie sie ihre Versicherung oder den Staat oder ihren Arbeitgeber oder wen auch immer betrügen. Machen wir uns nichts vor, wir können den Ärger der fleißigen und ordentlichen Arbeiter gut verstehen. Und vielleicht sind wir ja nicht von Anfang an dabei, aber wenigstens solche, die um 9 Uhr oder um 12 Uhr dazugekommen sind. Und nicht die, die am Ende alles abstauben, nur für ein Stündchen Arbeit. Hinten auf einem schicken, nagelneuen, teuren Mercedes-Geländewagen habe ich den Aufkleber entdeckt, in großen Buchstaben, Geld macht doch glücklich. Ich musste lächeln und gleichzeitig hat es mich ganz schön gewurmt, weil ich in dem Moment auf mein Auto gesehen habe. Aber vielleicht ist es gut, dass wir uns auch unter Christen das auch mal eingestehen, diesen Ärger. Und womöglich auch manchen Frust, der sich damit verbunden ist. Um dann gemeinsam herzhaft darüber lachen zu können. Das meint versöhntes Leben. So hält uns das Gleichnis gewissermaßen den Spiegel vor. Wie das so ist mit den Spiegeln. Zuerst erschrickt man, wenn man sich selbst im Spiegel erkennt. Aber wer mit Gott versöhnt ist, der kann auch mal herzhaft über sich selbst lachen und eine gewisse Leichtigkeit wieder hineinbekommen in sein Leben. Und das Vierte, es geht schlicht um das, was unser Leben glücklich macht. Fast wollte ich sagen, um den Sinn des Lebens. Selbst als er um 5 Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er einige herumstehen und sagte zu ihnen, warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er, geht auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg. So lesen wir im Text. Die Leute gingen los, voller Vorfreude, doch noch in den Weinberg zu dürfen. Vorhin schauten wir auf das Gleichnis aus der Perspektive schweißtreibender Arbeit. Dann sind die Letzten, die sich ans Werk machen mussten, fein raus. Aber kann es unmöglich sein, dass nicht die Arbeiter der letzten Stunde den größten Fang gemacht haben, sondern diejenigen, die von Anfang an dabei waren im Weinberg? Und wir müssen wissen, im alten Israel ist der Weinberg geradezu ein Sinnbild, eine Metapher für Lebensfreude. Es ist eine wunderschöne Arbeit, die es dort zu leisten gab, trotz aller Mühen, weil man zwischendurch auch mal naschen kann an den Trauben. Und man weiß, man ist Teil eines Arbeitssystems, das auf ein Fest hinzuarbeitet, denn dafür sind die Weinberge da. Könnte es sein, dass dieses Gleichnis uns nochmal ins Nachdenken bringen will, nochmal draufzuschauen auf unser Leben und dabei den Sinn zu entdecken? Lebensglück ist nämlich auch eine Aufgabe zu haben und selbst wenn die anstrengend ist. Etwas tun zu können, dabei sein zu können, wenn etwas entsteht. Glück entsteht nicht durch Konsum, sondern durch Teilhabe. Das können wir heute lernen, das ist wissenschaftlich belegt. Und gucken Sie bitte auf die Menschen, wo Sie sagen, ach, die haben doch alles, die brauchen doch nichts. Entscheidend ist, woran Sie teilhaben können, wo Sie dabei sein können und mitmachen können, welche Aufgabe Sie haben. Darin liegt das Glück, selbst wenn diese Aufgabe anstrengend ist. Glück ist zu wissen, wo man hingehört. Und Glück ist darüber zu staunen, dass Gott einen in seinem Weinberg dabei haben möchte. Glück ist Gemeinschaft zu erleben mit Menschen, die woanders womöglich bis zum Abend stehen geblieben wären und nie zu einer Aufgabe berufen worden wären. Gemeinschaft mit Menschen, die nicht zu den Leistungsträgern gehören, aber doch dabei sind und ihren Teil dazu dann auch beitragen können. Glück ist, das Gefühl zu haben, nicht nur das Rentable, sondern das Richtige zu tun. Und es wird Zeit, dass wir Christen aufhören, unser Leben nach Kategorien von Lohn und Vergeltung nur zu sortieren. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir auch als Christen aufhören, uns gegenseitig die Plätze im Himmel zuzuweisen, als ob es da oben Logen, Rang und Parkett gäbe oder sowas. Gott sei Dank ist das Reich Gottes wie ein Weinberg, wie Jesus es sagt, wo jeder seinen Platz hat. Und so komme ich zum Schluss, ist das gerecht, was auf diesem seltsamen Weinberg passiert? So war die Ausgangsfrage der Leute vom Dorfplatz. Und Jesu Antwort auf die Frage nach Gottes Gerechtigkeit ist die Großzügigkeit des Weinbergbesitzers. Gott ist großzügig, ob es uns passt oder nicht. Und es ist gut so. Und so schließe ich mit einem prägnanten Zitat, das jemand zu diesem Bibeltext verfasst hat. Damit, dass Gott spricht, der Erste soll der Letzte sein, nimmt er dir alle Vermessenheit. Damit aber, dass er sagt, der Letzte soll der Erste sein, wehrt er dir alle Verzweiflung.